Was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, ist, dass vielen der Mut fehlt, den Schritt zu gehen, auch scheitern zu können.
Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein.
Diese Folge wird präsentiert von Porsche, die mit dem Taycan den ersten vollelektrischen Sportwagen mit der Seele eines Porsche entwickelt haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem tollen Podcast von Business Punk. Und ich freue mich so sehr auf diese Folge, Leute, weil ich hier mit einer coolen Frau sitze, die ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe und die ich im Grunde noch aus ihrem vorherigen Leben kenne. Es ist Amy Sarah Carstensen. Sie ist Co-Gründerin von Artnight. Und ich glaube, jetzt klingelt es bei ganz, ganz vielen da draußen. Vielleicht wart ihr schon mal auf so einer Veranstaltung und habt ganz viel Inspiration auch mitnehmen können. Und wir reden heute übers Gründen. Ich freue mich so, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank.
Ich habe es gerade gesagt, wir kennen uns eigentlich noch aus einem, ja, es kommt mir eigentlich wie so ein anderes Leben vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht, oder?
Ja, auch. Noch aus meiner Konzernzeit, wo ich noch Vorstand eines DAX 30 Unternehmens werden wollte.
Ah ja, genau.
Und jetzt kam alles ganz anders.
Jetzt bist du dein eigener Vorstand.
Ja,
ist doch auch gut, oder? Vielleicht fangen wir da mal an. Du warst in einem sehr großen Unternehmen angestellt.
Ja.
Und warst du da schon Intrapreneurin?
Ja, war ich. Aber man muss dazu sagen, meine Eltern sind beides Unternehmer. Und ich bin mit dieser Achterbahn des Unternehmertums aufgewachsen und wollte deshalb nie Unternehmerin werden. Und ich habe immer gesagt, ich werde niemals selbst gründen. Habe mich dann für eine klassische Konzernkarriere entschieden, eben mit einem hohen Ziel, irgendwann mal Vorstand zu werden. Und bin auch diesen Konzernweg sehr lange gegangen, war eben einige Jahre bei einem großen Medienunternehmen hier in Deutschland, dann beim anderen. Und in meinem letzten Job, da war ich eben bei Bertelsmann und hatte da die Möglichkeit, ein Unternehmen im Unternehmen aufzubauen und bin da im Business Development gestartet. Und das war eigentlich ein sehr, sehr guter Grundstein dafür, dass ich eben gemerkt habe, ich kann mich gegen meinen inneren Entrepreneur nicht wehren, war ein Intrapreneur und kam dann irgendwann mal an den Punkt, wo ich meinte und auch so gefühlt habe, Mensch, ich muss das irgendwie selber machen.
Gab es vielleicht auch so ein ausschlaggebendes Momentum oder so einen Tag, wo du so gemerkt hast, okay, nächste Woche kündige ich und dann mache ich's? Oder hast du das sukzessive nebenbei auch angefangen aufzubauen?
Den Tag gab's. Ich habe das lange schon gespürt. Ich habe damals, während ich meinen Vollzeitjob hatte, hatte ich auch noch so eine Plattform auch für Female Empowerment mal gegründet nebenher und habe da schon gemerkt, dass dieser Drang dafür schon da ist. Ich aber immer so ambitioniert war, dass ich auch einen super guten Job machen wollte in meinem Vollzeit-Dasein. Und was ich dann gemacht habe, ich hatte dann damals das Glück, eben viele Coachings auch zu bekommen, weil ich war einfach über 25, Führungskraft irgendwie von einigen Leuten im Großkonzern und war dann auf einem Coaching und habe dann währenddessen gemerkt, so Mensch, ist das eigentlich richtig, was ich hier gerade tue und sollte ich das nicht mehr überdenken? Und habe dann dort eigentlich innerhalb von der Woche so den Entschluss gefasst, nee, ich will selbst gründen, das ist auch ein guter Zeitpunkt und habe das dann vorbereitet.
Und hattest du schon immer die Idee, was du jetzt heute machen willst? Also
nein, also ich habe immer wieder viele Ideen. Ich bin aber von meinem Skillset und das, was ich auch über mich gelernt habe, auch ein Mensch, der sehr gerne Ideen, auch von anderen, in die Tat umsetzt und Unternehmen daraus kreiert. Und ich liebe es, Dinge zu exekuten, um das jetzt mal so denglisch zu sagen. Bin schon auch Visionär, aber das ist jetzt auch nicht meine größte Stärke. Und deshalb habe ich damals dann mich auf die Suche begeben nach vielen anderen Ideen, habe mit ganz, ganz vielen gesprochen. Das kann ich auch jedem nur raten, wenn man jetzt nicht selber die glorreiche Idee hatte, rauszugehen, mit vielen Leuten zu sprechen, zu sagen, hey, ich hätte voll Bock, was zu gründen. Ich weiß aber nicht was. Oder wenn man eine Idee hat, auch mit der eben hausieren zu gehen und zu sagen, damals war es bei mir eine Hochzeitsplattform, zu sagen, ja, ich will jetzt diese Hochzeitsplattform gründen, hätte aber gerne noch einen Mitgründer oder eine Mitgründerin. Und deshalb wurde ich damals über Julia Derninger, die macht so Gründertrainings, über sie wurde ich dann mit David vernetzt und über gemeinsame Freunde auch parallel. Und wir haben uns dann getroffen und gemerkt, Hochzeit ist es nicht, aber David hat eben die Idee von Social Painting aus den USA mitgebracht und ich war sofort begeistert. Und wir haben dann am anderen Tag zusammen gegründet.
Ja, Wahnsinn. Und dann wart ihr voll drin in Artnight, dann ging's los. Wie muss ich mir das vorstellen? Also Klassiker Businessplan und so weiter oder auch das Netzwerk nochmal konsultiert, wer könnte irgendwie auch unterstützen? Wie seid ihr vorgegangen?
So einen konkreten Plan hatten wir am Anfang. Wir hatten natürlich einen Businessplan, wir haben uns da gut was ausgedacht, aber wir mussten einfach ackern ohne Ende. Bei uns war die Situation folgende: Wir hatten beide einfach ein paar tausend Euro auf der Seite, konnten ein paar tausend Euro in die Firma reinstecken. Damals musste man noch hier 500 Euro im Monat Krankenkasse bezahlen.
Ja.
Und wir wussten einfach, unser Geld reicht nicht länger aus, damit wir davon leben können, als 4 Monate. Deshalb hatten wir einen starken Druck. Und jetzt Unterstützung vom Staat, von unseren Eltern, wollte man natürlich auch nicht mehr fragen, irgendwie so Ende 20. Mhm. Das heißt, wir wussten uns ganz genau und hatten dann echt Druck und haben sehr, sehr viele Dinge sehr schnell getan. Wir haben super schnell eine Website gebaut. Wir haben uns damals für Art Night, braucht man ja immer Material. Mhm. Wir konnten uns 2 Materialsets leisten, mehr nicht. Das hieß, wir
gibt's waren, die noch? Habt ihr die noch
die
irgendwo im Büro?
Die gibt's auch noch. Und das hieß, wir waren wirklich bei jeder Art Night mit dabei. Dazu kommt noch, David und ich, wir hatten keine Ahnung von Kunst. Wir konnten beide nicht malen und wir hatten natürlich die glorreiche Idee, Menschen zusammenzubringen bei Malkursen und haben dann einfach angefangen, Dinge zu tun, also Künstler zu suchen über eBay Kleinanzeigen, zu den Workshops dann, also wir haben Künstler dann angerufen, wir wollen jetzt so einen Malkurs machen, also wir brauchen aber einen Künstler, kannst du nicht mal in 2 Stunden Leuten zeigen, wie sie ein Bild nachmalen? Und haben da Step by Step einfach sehr, sehr viele Dinge getan und einfach mal gemacht. Wir haben sogar Flyer in U-Bahnhöfen verteilt und haben jegliche Marketing-Channels ausprobiert und einfach getan. Und ich glaube, das ist gerade in der Anfangsphase extrem wichtig, dass man auch nicht die Dinge zu stark überdenkt, sondern eben nach dem Motto better done than perfect einfach mal ausprobiert, aber sich fokussiert. Für uns war es zum Beispiel klar, wir machen nur Malkurse 2 Stunden lang in Bars und Restaurants mit lokalen Künstlern. Und genau darauf haben wir uns fokussiert und das war auch sehr, sehr gut, dass wir das getan haben. Und nichts anderes zu tun, sondern einen Fokuspunkt zu haben und dann sich auf und dann ganz viele Dinge machen.
Ja, weil so wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, es geht jedem so, man hat 1000 Ideen und die meisten scheitern ja A an der Umsetzung, B auch an dem Fokus. Ne? Also fangen dann hier an, da an, dies, das, jenes machen. Ihr hättet ja auch sagen können, wir fangen jetzt an, die Malaccessoires mitzuproduzieren, was auch immer, ja. Und ich glaube, da zu sagen, nee, also alle Energie in das zu stecken und wenn es dann nicht läuft, kann man immer noch irgendwie eine andere Ausfahrt nehmen. Ja. Aber das ist mit Sicherheit ganz, ganz sinnvoll.
Eine Sache, die gut ist und die richtig machen. Also und dann erstmal die Sache sehr, sehr, sehr gut machen und dann kann das nächste kommen.
Social Painting, vielleicht für diejenigen, die noch gar niemals auf so einem Event waren. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also bei Artnet ist es so, ihr bucht ein Ticket online, ähnlich wie ein Kinoticket online. Dann geht ihr in eine Bar oder ein Restaurant, da wartet dann ein lokaler Künstler auf euch. Und wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr zu einem schicken Dinner geht, ist da schon Teller und Besteck ausgelegt. Da steht dann in unserem Fall eine Staffelei in Keilrahmen, Farbe und Pinsel. Und der lokale Künstler zeigt euch, wie ihr ein Motiv, was ihr euch davor auswählen könnt, innerhalb von 2 bis 2,5 Stunden malt auf der Leinwand mit Pinsel und Acrylfarbe. Und das Kunstwerk nehmt ihr dann auch am Ende des Tages mit nach Hause. Und was für uns immer ganz wichtig ist, alle Events, die wir kreieren, sagen wir eben, sie sind edutaining, das heißt, du lernst was dabei und wir haben auch eine Garantie, weil es sieht eigentlich immer super gut aus, weil einfach die Künstler so viele tolle Tipps an der Hand haben und wir eigentlich alle kreativ sind in uns drin und das einfach so ein bisschen rausgekitzelt werden muss und du wirst aber auch edutained, also entertained. Heißt ganz klar, bei uns geht es darum, dass man Spaß hat, dass man einen schönen Abend erlebt. Das ist jetzt kein Malkurs, wo man irgendwie getadelt wird, wenn da ein Strich nicht passt, sondern es geht darum, Spaß zu haben, einfach mal kreativ zu sein und einen coolen Abend zu erleben mit Freunden, alleine oder eben in einer Gruppe.
Dass die Bilder gut aussehen, das kann ich total bestätigen, weil ich hatte es dir vorhin ganz kurz im Vorgespräch auch schon gesagt, es werden regelmäßig die Bilder in meine Timeline gespült, weil ganz viele Leute in meinem Netzwerk tatsächlich auf die Veranstaltung gehen und ich sehe Bilder von Menschen, denen ich, no offense, das nie zugetraut hätte, ja, und nie gedacht hätte, dass das, was sie da fabriziert haben, von ihnen kommt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ist das auch so ein Momentum, wo du merkst, das ist genau das, was auch so Spaß macht, wenn genau dieses Feedback kommt, dass man selber was produziert hat, also dieses Empowerment. Ihr empowert ja im Grunde die Leute, ne?
Ja, und alle unsere Gäste sind stolz auf das, was sie geschaffen haben. Und wir leben heutzutage in so einer digitalen Welt und arbeiten, die meisten Leute von uns arbeiten jeden Tag am Laptop. Und das ist schön, mal was mit den Händen zu machen und was anderes zu kreieren und sich selbst auch zu überraschen, was man sich vielleicht davor nicht zugetraut hätte.
Jetzt hast du vorhin gesagt, okay, David und ich, wir haben am Anfang alles ausprobiert und wir wussten, okay, 4 Monate reicht das Geld. Wann war der Moment, wo ihr gemerkt habt, es geht über die 4 Monate hinaus?
Na, 4 Monate.
4 Monate und ein Tag.
Nee, also wir haben, was ich wirklich auch mitgeben kann, also am Anfang, als wir den Leuten erzählt haben oder ich auch gesagt habe, ich kündige jetzt meinen Job und mache jetzt Malkurse, uns haben sehr viele für verrückt erklärt. Ja, und klar. Am Anfang haben wir auch viele Events angeboten und haben versucht, unsere Freunde umsonst zu den Events zu bekommen und keiner wollte hingehen. Und alle haben gesagt so, nee, sorry, können wir nicht vorstellen. Weil es keiner kannte. Mhm. Und wir sind da einfach dran geblieben. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade in der Anfangsphase, wenn man selber weiß, wir finden das Produkt gut, einfach dranbleiben und durchzuhalten. Jeder Unternehmer wird das bestätigen, dass Durchhaltevermögen was ist, was man da auf jeden Fall braucht. Und wir haben schon, sag ich mal, nach 3 Monaten haben wir schon festgestellt, es geht schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Und nach 4 Monaten hatten wir auch das Ziel erreicht, was wir uns gesetzt hatten und sind dann auch auf, parallel waren wir schon auf Investorensuche und waren dann auch beim Casting von Höhle der Löwen und haben dort auch ein Investment bekommen, haben dann eine Angel-Runde abgeschlossen und dann hatten wir sozusagen auch ein bisschen finanziell Puffer im Nacken, um dann durchzustarten.
So, wie war die Zeit bei Höhle der Löwen?
Aufregend. Es war mit Abstand einer der aufregendsten Tage, obwohl jeder Tag immer super spannend ist, aber wir waren einfach sehr nervös, weil man ist ja da im Schnitt, also man ist nicht nur 10 Minuten in der Höhle drin, sondern deutlich länger. Man weiß nie, wie es zusammengeschnitten wird und man weiß auch nicht, ob man da völlig auseinandergenommen wird. Und wir waren sehr positiv gestimmt, wir haben uns aber auch sehr gut vorbereitet und auch den Pitch extrem oft geübt. Kritische Fragen sind wir durchgegangen und wir waren gut vorbereitet, aber es war natürlich trotzdem aufregend, wenn man weiß, irgendwie Millionen von Menschen gucken einem dazu, was man jetzt erzählt und die Idee, die man pitcht, bewerten sie dann auch noch. Und es war schon echt ein cooler Tag.
Worauf kommt es denn bei so einem Pitch auch an? Ne? Also jetzt für diejenigen Leute da draußen, die, egal ob die jetzt angestellt sind und ein Projekt irgendwie vorstellen müssen oder tatsächlich eine Startup-Idee haben, was würdest du sagen, was macht einen richtig guten Pitch aus?
Seid euch über die Kommunikation bewusst. Ein Pitch ist etwas, was man auf jeden Fall vorbereiten sollte. Und überlegt euch auch aus Kundensicht oder eben aus der Sicht, wenn jemand noch nie was von eurem Produkt oder Dienstleistung gehört habt, wie ihr die Story verpackt, dass jemand innerhalb von kürzester Zeit wirklich versteht, was ihr tut oder was ihr anbieten könnt. Und das braucht schon immer wieder so ein bisschen Brainpower, weil meistens steckt man selber so tief drin, dass man es nicht so gut kann, das so gut zu formulieren. Und das sollte man einfach üben und sollte sich auch Feedback von extern einholen. Also wenn wir verschiedene Pitches haben, fragen wir auch immer wieder Leute aus dem Umfeld und sagen, hey, verstehst du das, was wir damit sagen wollen? Kommt es für dich gut rüber? Kommt die Vision gut rüber und die Message? Und da kann man schon viel üben.
Aber ich finde jetzt, wenn man dich so kennt und auch erlebt und dich eine Weile kennt, bist du ja durchaus jemand, die, würde ich sagen, eigentlich nie Probleme damit hatte, jetzt irgendwie vor anderen zu reden oder was zu präsentieren. War das immer so oder hast du das auch irgendwann von der Pike auf gelernt?
Habe ich geübt. Ich war immer Schulsprecher, da musste ich das natürlich tun, aber eigentlich war ich immer ein extrem schüchterner Mensch. Und was ich empfehlen kann, was ich damals auch gemacht habe, war, ich habe öfter Schauspielkurse gemacht am Wochenende. Nicht wegen der Schauspielerei, aber weil man eben ganz viele Techniken lernt, wie man sehr gut spricht auf der Bühne, wie man sozusagen das Lampenfieber verliert, wie man sich auch teilweise in eine andere Rolle reinversetzt, wo man dann auch nicht mehr so nervös ist, sondern dann einfach jemand anders vielleicht auch kurz ist auf der Bühne. Und das kann ich wirklich jedem als Tipp mitgeben.
Jetzt hast du gesagt, beim Pitch ist es eben wichtig, sich gut vorzubereiten, auch gerade Menschen von der Idee zu erzählen, die gar nichts damit zu tun haben, was man macht. Und wenn wir bei dem Thema Menschen sind, das Netzwerk ist ja auch so ein Thema, was uns beide, glaube ich, auch sehr stark verbindet. Wie baue ich mir denn so ein gutes Netzwerk gerade in der Unternehmerwelt, Unternehmerinnenwelt auch auf?
Die Frage kriege ich auch öfter gestellt und ich habe jetzt keine Antwort, wo ich jetzt sagen kann, das ist ein Allheilmittel für alles. Was ich mir mal überlegt habe, war, ich bin früher sehr viel zu Veranstaltungen gegangen. Als Unternehmer hat man ehrlich gesagt da keine Zeit da wirklich dafür, sondern man muss halt arbeiten. Das ist auch wichtig. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe sehr konkret mir immer überlegt, was brauche ich gerade und wen kann ich da ansprechen oder nach was suche ich. Das heißt, schon mal sehr gut vorzuselektieren. Dann die Leute nach Input zu fragen, entweder über Telefon, mal ein Lunchdate oder einfach auch über E-Mail und mir aber parallel schon zu überlegen, was kann ich den Leuten eigentlich zurückgeben. Ich finde es immer schwierig, wenn man anfängt zu netzwerken und immer ganz, ganz viel will und nichts sozusagen zurückgeben kann. Und selbst wenn es so ist, dass man halt sozusagen anbietet, hey, wenn ich jemals was für dich tun kann, sag mir bitte Bescheid. Also einfach, sage ich mal, so ein bisschen höflich auch zu sein. Und da kam immer sehr viel positives Feedback. Aber ich gehe da sehr selektiv vor und schaue mir auch an, mit wem möchte ich jetzt sprechen und was könnte mir jetzt weiterhelfen oder wer ist ein Experte in einem bestimmten Thema.
Bevor es gleich weitergeht mit unserem Gespräch, möchte ich euch ein paar Insights zum neuen Porsche Taycan vorstellen. Wie auch im Business ist es immer wichtig, Konzepte neu zu überdenken und seine Grenzen auszuloten, ohne sich und seine Identität dabei zu verlieren. Genau das hat Porsche mit dem neuen Taycan getan. Der erste vollelektrische Sportwagen hat die Seele eines Porsche. Was das heißt? Das unwiderstehliche Herzklopfen, die Gänsehaut hinterm Steuer, das alles bleibt unverändert, auch wenn der Antrieb ein neuer ist. Gleichzeitig steht der Taycan für Pioniergeist, Andersdenken und Zukunftsorientierung. Jetzt geht's aber weiter mit unserem Gespräch und weiteren Umdenkern.
Wie gestaltet sich denn so dein Alltag? Also es gibt wahrscheinlich keinen richtigen, aber bist du jemand, die da sehr strukturiert dran geht, sagt, die Morgenszeit ist für mich reserviert, da ordne ich meinen Tag, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und auch sehr organisiert, und ich habe lange, war jeder Tag komplett anders, und was ich jetzt vor anderthalb Jahr gestartet habe, war, dass ich wirklich jeden Morgen, ich stehe um die gleiche Zeit auf, stehe mal 6.45 Uhr eigentlich auf, dann gehe ich erstmal laufen, dann dusche ich, dann trinke ich meinen Ingwer-Shot, dann radel ich ins Büro. Und das ist jeden Morgen wirklich immer das Gleiche. Und ich laufe immer die gleiche Strecke. Ich gehe immer an der gleichen Stelle über die Straße. Also habe sozusagen routiniert, alles routiniert, auch in meiner Morgenroutine, was ich routinieren kann und worüber ich mir keine Gedanken mehr machen muss. Und dann besteht mein Tag teilweise aus Meetings, aber ich habe eigentlich meine Woche immer so strukturiert, dass ich auch immer Zeit finde, wirklich selber gewisse Themen abzuarbeiten, mir auch ein bisschen Gedanken darüber zu machen, und bin auch hin und wieder unterwegs. Aber habe eigentlich einen ganz guten Wochenplan. Da gibt es auch einen ganz guten Artikel, habe ich vor kurzem mal gelesen, wo man sich so wirklich überlegen kann, wie strukturiere ich meine Woche, meinen Monat, mein Jahr, auch in einem Startup, um da nicht völliges Chaos ausbrechen zu lassen. Und was ich jedem empfehlen kann, ist, wer schon mal Getting Things Done gelesen hat, ist ein ganz guter Tipp. Und auch Zero Inbox, wenn man eben versucht, wie kann ich nicht mehr so chaotisch mit meinen E-Mails umgehen und meinen Tasks.
Mhm. Super Tipps. Wie bist du denn als Chefin?
Ich glaube, ich bin eine sehr empathische Chefin und sehr zielorientiert. Wir arbeiten innerhalb unserer Company, arbeiten wir mit OKRs. Das heißt, der Fokus ist immer ziemlich klar, was gerade wichtig ist. Ich habe Weekly Meetings zum Beispiel mit allen Teamleads, für die ich verantwortlich bin, und biete da eben auch an, Input zu geben. Ich bin keine Chefin, an die man reporten muss und sich irgendwie rechtfertigen muss, sondern mir ist es wichtig, dass man offen, ehrlich zusammenarbeitet, dass man an dem gemeinsamen Ziel arbeitet. Und wie die Leute dann da hinkommen, da ist auch jeder anders, bin ich sehr frei. Ich kann aber auch streng sein, wenn zum Beispiel Deadlines nicht eingehalten werden, wenn man sie sich selber gesetzt hat und nicht Bescheid gegeben hat. Also für mich ist offene Kommunikation, offenes Feedback ist für mich super, super wichtig und eben auch eine menschliche Komponente. Wir verstehen uns bei uns im Team alle sehr gut, wir sind aber auch alle sehr ehrgeizig, und nur weil man irgendwie Spaß in der Arbeit hat, heißt es nicht, dass man nicht ambitioniert ist, und da versuchen wir immer eine gute Balance zu finden.
Was würdest du denn sagen, welche Zeit war denn so die am herausforderndste bei Artnight?
Ich glaube, die ganzen letzten 3 Jahre waren herausfordernd. Vor allem, wenn man sich immer, am Anfang dachte ich, irgendwann wird's ruhiger. Inzwischen habe ich festgestellt, das ist ein Mythos und das wird niemals passieren. Liegt aber auch an David und auch an mir und auch in unserem tollen Management-Team, weil man natürlich immer neue Ideen hat. Mhm. Und jetzt haben wir zum Beispiel Anfang des Jahres auch Shake Night, Bake Night und Plant Night gelauncht. Mhm. Für mich ganz persönlich war das letzte Jahr echt eine Herausforderung, weil sich auch in meinem Privatleben einige Dinge verändert haben und man dann sozusagen zwischen Privatleben, totales Chaos, beruflich krasse Challenge sich irgendwo dazwischen findet und immer wieder selber gucken muss, dass man trotzdem mit beiden Beinen irgendwie auf dem Boden stehen bleiben muss, egal was passiert, und da halt innerlich auch sehr stabil immer wieder bleibt und sich nicht von äußeren Faktoren so sehr beeinflussen lässt.
Was hat dir denn geholfen, um innerlich auch stabil zu bleiben?
Routine und eine gewisse Selbstüberschätzung auch manchmal, ne? Wenn man halt denkt, so nö, ich kann das jetzt, und wirklich immer wieder aufzustehen. Also ich glaube, da gibt's nichts Ultimatives, was ich jedem empfehlen kann. Ich glaube, man darf den Glauben an sich selbst nicht verlieren. Man muss mutig sein, immer wieder aufzustehen, egal wie tief man gefallen ist. Man steht einfach wieder auf, zwingt sich morgens 6.45 Uhr aufs Bett. Ich komme, was wolle, auch wenn man mal verkatert ist oder so. Und darin wirklich festzuhalten und diszipliniert zu bleiben. Und dann kommt man da auch aus jedem Tief wieder raus. Aber man muss sich selber da rausziehen, weil meistens hilft einem da kein anderer dabei.
Was ist denn so deine Vision für dein oder euer Unternehmen? Wo willst du hin?
So, um das jetzt mal ganz fancy zu sagen, ist, wir wollen wirklich ein großes Edutainment-Powerhouse aufbauen. unsere Vision ist es, dass wir eben sehr, sehr, sehr viele Menschen wieder offline mehr zusammenbringen und glücklich machen. Und zwar durch eine neue Form von Entertainment. Mhm. Wir kennen alle Kino, wir kennen alle Theater, wir gehen ins Restaurant, wir gehen was trinken. Kino und Theater kann man sich nicht unterhalten, im Restaurant und in der Bar muss man sich unterhalten. Und wir wollen eben neue Erlebnisse dazwischen schaffen, die einfach zugänglich sind. Das heißt, wo du alleine schnell mal ein Ticket buchen kannst oder auch mit Freunden hingehen kannst, wo du, wie ich vorhin schon gesagt habe, was lernst, wo du aber auch unterhalten wirst und einfach mal einen schönen Abend verbringst. Und das ist das, wo wir jetzt eben mit Art Night gestartet sind, 2 Jahre uns nur auf Malkurse fokussiert haben und jetzt inzwischen eben auch mit Shake Night Cocktailkurse anbieten, mit Bake Night Backkurse, mit Plant Night Kurse rund um das Thema Pflanzen. Und da kommen wir, sag ich mal, unserer Vision immer ein kleines Stückchen näher.
Könntest du dir denn vorstellen, eines Tages wieder angestellt zu sein?
Ich würde niemals nie sagen. Es gibt manche Unternehmen, die sagen, oh, kann ich mir nie wieder vorstellen. Kommt auf den Job drauf an. Jetzt freue ich mich erstmal die nächsten Jahre. Und wer weiß, wie lange, weil es einfach so viele tolle unternehmerische Möglichkeiten und Herausforderungen bei uns gibt, wie lange ich das mache. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, kann ich mir nicht vorstellen.
Du hast vorhin von Coachings erzählt. Ist das vielleicht auch ein Tipp, wenn man jetzt zuhört und sagt, also ja, ich habe vielleicht sogar eine Idee, aber ich merke, dass mir die Kompetenzen fehlen, das Ganze umzusetzen. Wie komme ich denn zu diesen Kompetenzen?
Es gibt sehr viel, sehr gute Bücher, Podcasts und Co. Da kann man sich auch immer Empfehlungen holen von anderen, weil jeder hat da so ein paar gute Tipps schon im Petto. Und ich kann wirklich empfehlen, sich, es hört sich jetzt so hart an, aber wirklich Hilfe von außen zu suchen. Entweder von anderen Experten, die schon mal oder die schon da sind, wo man gerne hingehen möchte und die einfach fragen, wie sie es gemacht haben oder eben professionelles Coaching in Anspruch zu nehmen, wenn man ganz konkret ein Thema hat, auf was man hinarbeiten will.
Hast du auch Mentorinnen oder Mentoren?
Ich habe nie jetzt einen Mentor oder eine Mentorin. Für mich sind es aber immer wieder andere Menschen, mit denen ich eng im Austausch bin, die immer einen Schritt weiter sind als ich. Zu denen pflege ich auch viel Kontakt und die kann ich auch immer, sag ich mal, anrufen, wenn es mal Challenges gibt. Und das finde ich wichtig. Die sind aber bei mir immer sehr phasenabhängig. Und es gab jetzt niemand, der mich über einen sehr langen Zeitraum begleitet hat, weil einfach auch die Herausforderungen immer andere sind.
Und bist du jetzt selber auch als Mentorin aktiv?
Ja, ich bin einerseits, war ich letztes Jahr zum Beispiel aktiv bei Mentomy, das ist eine ganz schöne Organisation hier in Berlin. Und auf der anderen Seite kriege ich inzwischen auch viele direkte Nachrichten, weil ich immer erzähle, frag die Leute einfach an, wenn ihr was wissen wollt.
Und dann fragen sie dich.
Und die fragen mich, finde ich immer cool und mutig. Schaffe natürlich auch nicht jetzt jede Woche fünfmal mit jemandem Mittagessen zu gehen, aber ich plane es immer ein und begleite einige junge Gründerinnen, die jetzt zum Beispiel gerade erst gestartet sind, begleite ich dann auch immer auf dem längeren Weg.
Weil du dich ja auch sehr stark für das Thema Female Empowerment engagierst und das ja auch etwas ist, was uns beide wirklich sehr stark auch verbindet, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben. Lange Zeit ist es her. Warum gibt es so wenig Gründerinnen?
Was ich festgestellt habe in den letzten Jahren ist, dass vielen der Mut fehlt, den Schritt zu gehen, auch scheitern zu können. Gründen und gerade in Unternehmen gründen heißt extrem viel Arbeit, heißt man muss sehr, sehr mutig sein, risikoaffin sein, obwohl ich auch immer einen Plan B und C irgendwie in der Tasche habe. Und ich glaube, das ist was, was rein biologisch gesehen bei Frauen anders angelegt ist als bei Männern. Und auch, weil viele Strukturen nicht so geschaffen sind und wir einfach zum Beispiel meine Generation noch ein bisschen anders erzogen wurde. Da war es nicht so cool, wenn Mädels so super mutig waren und risikoaffin waren. Und ich glaube, das prägt uns. Man muss sich einfach bewusst sein und ich finde, da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Alle Unternehmer, die ich kenne, sind echt Workaholics. Arbeiten sich hier den Hintern wund, und zwar fast 7 Tage die Woche. Und das ist einfach was, was man sich überlegen muss, ob man das will und was auch nicht immer perfekt mit Familie zum Beispiel vereinbar ist.
Gibt es denn in der Startup-Szene dieses berühmte Buddy-Netzwerk?
Gibt es, aber was ich festgestellt habe, das muss man sich schon auch selbst gewissermaßen aufbauen. Und inzwischen, was ich feststelle, jetzt so seit den letzten 2 Jahren, gibt es dieses Buddy-Netzwerk auch viel stärker zwischen Frauen. Zwischen Männern gibt es schon sehr lange. Ich finde, das ist aber geschlechterunabhängig etwas, was man immer wieder pflegen sollte, wo man sagen soll, okay, mit wem bin ich jetzt hier irgendwie über einen gewissen Zeitraum so ein bisschen enger im Austausch und Kontakt, weil es einfach gerade passt und einfach Kontakte zu pflegen und auch immer wieder bereit zu sein, auch anderen weiterzuhelfen, wenn sie Hilfe brauchen.
Was können wir denn tun, um auch mehr Gründerinnen zu empowern, zu gründen?
Ja, ich glaube, wir müssen nach wie vor mehr Vorbilder schaffen. Und müssen aber auch ehrlicher mit dem Thema umgehen. Mhm. Also nur wenn man jetzt sagt so, yay, morgen gründe ich jetzt ein Unternehmen. Also man muss sich schon darüber bewusst sein, was das heißt. Und man muss sich darüber über den Workload bewusst sein und auch über das Risiko bewusst sein. Und ich finde, manchmal wird Unternehmertum auch in der Presse so ein bisschen verschönigt, weil es ist auch nicht so easy. Ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich weiß, wie Unternehmerinnen, die auch Kinder haben, mhm. ihren Alltag strukturieren. Und da ist auch nicht mehr so viel Me-Time mhm. da. Und ich glaube, da muss man viel offener drüber sprechen, weil dann sind die Leute, haben einfach ein klares Bild und trauen sich dann auch vielleicht mehr, weil es nicht mehr so eine Blackbox ist. Und auf der anderen Seite finde ich, und das kann ich nur an alle Frauen da draußen appellieren, so seid mutig, habt einen Plan und probiert es aus und geht wirklich ein Risiko ein und zwar auch mal Vollzeit. Ich halt zum Beispiel nichts davon, nebenher zu gründen, mhm. sondern macht eine Sache richtig, spart euch ein bisschen Geld zur Seite und dann gebt euch einfach mal 3 Monate, um was Neues auszuprobieren und überlegt euch immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist meistens nicht so schlimm. Für mich ist es so, ich war früher auch Putzfrau, ich hatte schon ganz verschiedene Jobs, aber für mich ist es so, dass ich immer denke, hey, und wenn ich morgen wieder putzen gehe, ja mai, mhm. gehe ich ja 3 Monate putzen, habe ich auf jeden Fall Geld, von dem ich leben kann und dann kann ich wieder von vorne anfangen und wieder aufstehen.
Ja, das wundert mich tatsächlich auch immer, weil die meisten, die sich so extreme Gedanken machen, ja wirklich eher auf so einem relativ sicheren Boden dann am Ende des Tages ja. landen. Ja, aber vielleicht ist es wirklich so dieses risikoaverse Ding, das wir auch in Deutschland sehr, sehr stark haben. Was ich ja. auch immer wieder merke, wenn wir gerade im internationalen Kontext sind, dass auch Unternehmertum viel selbstverständlicher gelebt wird in Schulen beispielsweise. Ja. Ne? Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema.
Wir trauen uns nicht, groß zu denken.
Das stimmt, das ist der Punkt. Das heißt dann immer, ja, hast du alle Eventualitäten durchgedacht? Ja. Da denke ich mir so, ja, habe ich. Aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht mache, sondern nee. Ja, es, jetzt erst ja. recht.
Aber es ja. ist ja auch gut. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Unternehmen so in den USA entstehen und in Deutschland. Wir sind Weltmarktführer, wenn es wirklich um mittelständische Unternehmen geht. Also ja, in Deutschland ja. gibt es mit Abstand die meisten mittelständischen Unternehmen, ja. die Marktführer ja. sind in dem, was sie tun. Sei es irgendwie Schrauben oder Sensoren und Co. Das ist auch super. Aber gerade in dieser Startup-Szene, wir müssen alle ein bisschen mutiger werden, sehr, sehr groß zu denken und uns da nicht so einzuschränken.
Mm, das stimmt. Wenn du jetzt Leute von früher triffst, die dich aus deinem anderen Leben noch kennen, was erlebst du denn? Was sagen die Leute? Sagen die dann so, Amy, ich habe schon immer gewusst, dass du eines Tages nochmal dein eigenes Ding gründest? Oder sind die auch zum Teil einfach so wahnsinnig überrascht?
Viele sind überrascht und viele sagen immer, also ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert.
Echt?
Ja, das ist was, was ich sehr, sehr häufig höre. Und die freuen sich dann aber sehr, wie sie es entwickelt hat. Aber das ist eben diese Kritik, ne? Und das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist halt auch oft diese Denke so, ja, also ich hätte gewettet, das funktioniert nicht. Und das finde ich dann immer ganz gut.
Weil sie gedacht haben, dass das Produkt nicht funktioniert in Deutschland? Wahrscheinlich schon, ne? Das sind dann die, die auch gesagt haben, ach, das
ja, hauptsächlich, was jetzt meine Person betrifft, ich glaube, da weiß jeder, dass ich schon immer sehr hands-on war und sehr viele Dinge umgesetzt habe und getan habe. Deshalb sind sie über mein menschliches Wesen und über die Entwicklung nicht so sehr überrascht, aber schon eher über das, was wir jetzt geschaffen haben.
Ihr seid in sehr vielen Ländern unterwegs. In wie vielen genau nochmal?
In 5 Ländern und in 87 Städten.
87 Städte. Was für Unterschiede siehst du in den Mentalitäten?
Wir sind unter anderem auch in UK. Mhm. Dort sind die Leute viel geselliger. Und trinken gern ein bisschen mehr, als wir das tun in Deutschland, auch unter der Woche. Und dieser ganze Socializing-Aspekt ist wirklich in UK noch mal um einiges ja. leichter, auch in den Niederlanden. In Deutschland sind wir es einfach nicht gewohnt. Zum Beispiel in UK gibt es ja auch diese klassische Barkultur, mhm. wo jeder immer zum Afterwork irgendwie in eine Bar geht. In Deutschland würde ich nie in ein Restaurant gehen, mich an den Tisch setzen und sagen so, hey, guten Abend, ich esse jetzt heute mit euch. Schön, euch kennenzulernen.
Alles so, was ist das für ein Freak?
Richtig. Alleine jemand anzugrinsen jetzt in der U-Bahn furchtbar. Ist schon ein bisschen freaky, ne? Kann man auch schon nicht mehr machen in Deutschland. Und das ist was wir schon beobachten, dass einfach dieser menschliche Aspekt miteinander zu interagieren, in den Niederlanden und auch in UK insbesondere, ist noch mal anders und ein Stück weit ein bisschen einfacher als in Deutschland.
Was für Herausforderungen habt ihr, wenn es um die Expansion geht?
Marketing. Wir haben ein tolles Produkt und wir messen immer und die Zufriedenheit unserer Produkte mit dem Net Promoter Score, falls ja jemand schon mal was davon gehört hat. Das ist so eine internationale Methode, um Feedback zu messen. Mhm. Und da ist eben das Feedback zu unseren Produkten, dass die alle sehr, sehr gut ankommen und sehr toll sind. Trotzdem ist es für uns immer eine Herausforderung bei allen Produkten, wie wir die Produkte kommunizieren und die Tickets verkaufen. Weil eine Artnet ist nicht so leicht erklärt, wie wenn ich dir jetzt sage, hey, ich habe einen veganen Lippenstift erfunden.
Absolut.
Dann weißt du in zwei Wörtern, was ich tue. Bei einer Artnet ist es so, muss ich immer sagen, wir machen mal einen Kurs im Basenrestaurant, sie dauern 2,5 Stunden. Bei Shake Night ähnliches, ne? Also so, was ist denn ein Cocktail-Quiz, dass du da in Top-Bars gehst mit und von den besten Bartendern irgendwie lernst in Deutschland, wird dir einfach innerhalb von zwei Wörtern nicht so bewusst.
Ja.
Und das ist eine Herausforderung. Kommunikation und Marketing.
Das heißt, für die Expansion, ihr investiert auch sehr viel in Marketing, nehme ich an.
Ja.
Und was ist jetzt, wenn wir uns jetzt in einem Jahr hier wieder treffen würden? Was habt ihr dann idealerweise erreicht?
Idealerweise sind wir Marktführer in allen Ländern, in denen wir sind. In Deutschland ist das ja schon so der Fall.
Ja.
In den anderen Ländern gibt es noch nicht so viel Wettbewerb, aber haben wir dort auf jeden Fall Artnight auf jeden Fall ausgebaut und sind hoffentlich dann noch in 1 bis 2 Ländern mehr. Was ganz wichtig ist für uns, ist, dass unsere Vision ein bisschen klarer ist, auch nach außen hin, und wir auch mit Shake Night, Bake Night und Plant Night in Deutschland weitere Trends geschaffen haben, so wie wir es mit Art Night getan haben, in einem Jahr und dadurch sehr viele Menschen zusammenbringen. Dann wäre ich schon happy.
Und Amy, ganz zum Schluss, deine 3 Tipps nochmal zum Gründen.
Fokus, Durchhaltevermögen und man muss auch ein bisschen Selbstironie mit dem Ganzen mitbringen und sich nicht immer so ernst nehmen, sondern den Spaß an der Sache nicht verlieren.
Bringt ja auch eine gewisse Leidensfähigkeit mit, oder? Dass man in der Lage ist, kennst du glaube ich auch, dass man in der Lage ist, irgendwie mal das auszuhalten und tatsächlich weiterzumachen. Aber da helfen, finde ich, auch wieder das Netzwerk beziehungsweise auch einfach Familie und Freunde.
Ja, auf jeden Fall.
Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ehrlicherweise, ich könnte jetzt hier wirklich nur Stunden mit dir sitzen, weil wir uns auch so lange nicht mehr gesehen haben. Ich habe für mich beschlossen, ich muss dich wieder häufiger mal sehen. Du wirst es irgendwie einrichten.
Toll.
Und es war ganz toll, ganz tolle Tipps. Und ich mache das jetzt auch noch stärker mit den Routinen. Du hast mich überzeugt.
Sehr gut.
Vielen Dank dir.
Dankeschön.
Mit dem neuen Taycan beweist Porsche, dass sich Technologie ständig weiterentwickelt, die Seele aber bleibt. In diesem Sinne, vielen Dank an Porsche für die Unterstützung in der heutigen Folge.